Wir suchen Sie. Für die Leitung unseres global agierenden, schnell wachsenden Unternehmens suchen wir Führungskräfte. Zu Ihren Aufgaben gehören die strategische Ausbreitung auf allen Kontinenten, wobei wir davon ausgehen, dass Sie das nicht weniger als die Marktführung, die einzig für uns angemessene Rolle auf dem Markt ist. Sie vernetzen Menschen weltweit, rufen ihr Potenzial ab und sind in der Lage, Krisen zu erkennen, zu managen und abzuwenden. Dabei geht es nicht nur um die Eroberung eines Marktes. Wir erwarten die Weiterentwicklung auf verschiedene Sparten. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei. Wer würde sich wohl auf diese Stellenanzeige bewerben? Ganz ehrlich, ich nicht. Bestimmt eine super spannende Aufgabe, die einen sehr herausfordern kann. Das Gehalt wird wahrscheinlich auch passen, vermute ich mal. Aber ganz ehrlich, das wäre mir eine ganze Nummer zu groß. Wer würde sich da wohl bewerben? Vielleicht irgendwelche Absolventen von Elite-Unis, Leute, die schon richtig viel Erfahrung in globalen Konzernen wie Apple, Microsoft, keine Ahnung was haben, die sowas schon mal gemacht haben und sich denken, jawohl, das ist mal eine neue, eine große Herausforderung. Und Gott? Gott macht's mal wieder ganz anders. Gott besetzt seine Stellen so, dass ich die Hände über den Kopf zusammenschlage. Falls ihr es nicht gemerkt habt, das hier ist die Stellenbeschreibung, die Jesus seinen 12 Jüngern gegeben hat. Lest es nochmal. Genau das sollen die Jünger machen. Geht hin in alle Welt und verbreitet meine Botschaft. Und dann gucken wir uns mal an, wen der da beruft. Da kann man nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wir sind als Gemeinde auf einer Reise. Hier ist die Landkarte, der rote Pfeil zeigt, wir stehen noch ganz am Anfang. Unser Jahresmotto hat gerade angefangen. Und wir wollen auf die Reise gehen, Jesus hinterher, uns von Gott führen lassen und schauen, wo er uns hinführen möchte. Uns persönlich, aber auch uns als Gemeinde. Und Jesus, der uns führen soll, stellt uns Reisegefährten zur Seite, um diesen Auftrag, den er uns gegeben hat, bewältigen zu können. Und gleichzeitig stellt uns Gott nicht nur Reisegefährten zur Seite, wir sind auch selber Reisegefährten für andere Menschen. Und die 12 Jünger, die Jesus damals berufen hat, die sind eine Blaupause für unsere Gemeinde heute. Wir können ganz viel von ihnen lernen. Dafür habe ich auch einen Bibeltext dabei, der aber erst viel später kommt. Der kommt erst im dritten Punkt. Alles, was vorher kommt, kommt auch aus der Bibel, aber ich lese es nicht immer vor. Wer da genauere Versangaben haben möchte, darf gerne auf mich zukommen. Ich möchte euch jetzt im ersten Schritt die 12 Jünger Jesu ganz kurz vorstellen und euch zeigen, dass es wirklich eine Fehlbesetzung Gottes war, diese Menschen in seinen Dienst zu rufen. Und dann gucke ich mit euch, warum wir froh sein können, dass Gott so eine Fehlbesetzung vornimmt, was das für uns und für unsere Gemeinde zu bedeuten hat. Wir gucken zuerst mal, wer waren denn diese 12 Männer? Die Jünger. Jetzt ist Jünger kein Wort mehr, was wir hier heute oft verwenden. Die Kinderbibeln ersetzen das oft mit Freunde. Das passt aber nicht ganz. Es war damals eine übliche Praxis, dass sich ein jüdischer Rabbi, ein Gelehrter, Männer berufen hat, die ihm nachfolgen sollten, mit ihm durchs Land gezogen sind und so von ihm gelernt haben. Man könnte es also mit Schülern übersetzen vielleicht. Eine ganz normale Praxis. Und Jesus hatte nicht nur 12 Jünger, sondern mindestens 72. Er umgibt sich mit relativ vielen Menschen und aus dieser großen Masse ruft er sich nochmal 12 Leute im Speziellen aus, die er besonders schult. Das passiert ungefähr nach der Hälfte seines öffentlichen Wirkens. Das ist noch ganz wichtig, komme ich nachher nochmal drauf zurück. Was für einen Auftrag bekommen diese Jünger. Die Stellenbeschreibung habt ihr gerade eben gesehen, die war leicht abgewandelt, die findet ihr so in der Bibel nicht. Ich habe euch mal die biblische Stellenbeschreibung mitgebracht. In Matthäus 10 heißt es, ihnen sollt ihr diese Botschaft bringen. Gottes himmlisches Reich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige gesund und treibt Dämonen aus. Immer wieder, wenn Gott seinen Jüngern Aufträge gibt, ist es dieser Dreiklang. Verkündigt, heilt und treibt Dämonen aus. Diese Sachen sollen sie tun. Kurz bevor er dann in den Himmel fährt, konkretisiert Jesus seinen Auftrag. Und zwar sagt er in Matthäus 28, das ist der berühmte Missionsbefehl, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. In Apostelgeschichte 1 finden wir es so, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Erde. Ich habe das mal in einem Satz zusammengefasst. Jesus beauftragt seine Jünger, verändert die Welt für mich. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es geht nur darum, mal eben für Gott die Welt zu verändern. Wow. Dafür beruft er sich 12 Leute. Ich habe mir überlegt, ob ich mal frage, wer die 12 Jünger zusammenkriegt. Ich vermute, die ersten 5, 6, die kriegen wir hin. Dann wird's dünn. Darum mache ich es nicht. Ich stelle sie euch einfach mal wirklich im Schnelldurchlauf vor. Jeweils mit einem Attribut noch versehen. Petrus, das Großmaul, das Taten folgen lässt. Petrus ist, glaube ich, der bekannteste Jünger. Es ist mein Liebling. Ich finde den super. Das ist so der Last Action Hero des Neuen Testaments. Das ist der, der immer die Klappe aufreißt und dann auch Sachen macht. Er ist es, der aus dem Boot steigt und über Wellen läuft. Er ist es, der auf dem Berg der Verklärung sagt, als er diese Offenbarung hat, boah, lass uns Hütten bauen und hier bleiben. Er ist es, der dem Soldaten das Ohr abschlägt, um Jesus zu beschützen. Er ist es, der Jesus nachfolgt, bis vor die Tore des Hohen Rats. Und er ist der, bei dem so viel schief geht. Er ist es, der versinkt. Er ist es, der Jesus verrät. Er ist es, der so vieles nicht hinbekommt. Petrus, Höhen und Tiefen, große Klappe, viel dahinter. Der zweite ist sein Bruder, Andreas, der Mann der kleinen Dinge. Er gehört zum Führungsquartett der Jünger. Und steht irgendwie immer im Schatten von Petrus. Ne? Ein Mann der leisen Worte, ganz wenig ist überliefert von ihm. Er bringt eher einzelne Menschen zu Jesus als so eine große Gruppe und eigentlich als Leiter ungeeignet. Er ist zu still, er ist zu ruhig, er ist zu wenig initiativ. Dann haben wir Jakobus, der Eiferer. Jakobus ist einer der Donnersöhne, wie er genannt wird. Und den Namen werden sie ihm nicht zu Unrecht verliehen haben. Als ein Dorf in Samarien sie nicht aufnehmen will, dreht er sich zu Jesus um und sagt, Herr, soll ich beten, dass Feuer vom Himmel fällt und sie verbrennt? Das nenne ich mal ein Selbstbewusstsein. Ne? Jesus staucht ihn dann auch direkt zusammen, was der Blödsinn soll. Aber das ist jemand, der wirklich Feuer und Leidenschaft für Jesus hat. Und ich denke nicht zu ungefähr, er ist der erste der 12, der für seinen Glauben stirbt. Der als Märtyrer für seinen Glauben hingerichtet wird. Jetzt kommen wir zum Gegenentwurf von Jakobus. Johannes, der Liebesheini oder der Apostel der Liebe, wenn man es positiver ausdrücken will, der hat ganze 5 Bücher in der Bibel geschrieben, das Johannesevangelium, 3 Briefe, die Offenbarung, in denen sich alles um die Liebe dreht. Liebe, 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 er ist der Jünger, den Jesus lieb hatte, er ist der, der immer auf Ausgleich aus ist, auf Harmonie und der in seinen Briefen und Büchern immer darum ringt, wie bringe ich diese Sachen zusammen? Wie kann ich denn in der Wahrheit leben und gleichzeitig liebevoll sein? Wie kann ich leiten und demütig bleiben? Wie kann ich in Gottes Herrlichkeit leben und gleichzeitig leiden? Dann haben wir Philippus, den Beamten. Das ist so, wenn wir vom Disk-Test ausgehen, die Blauen. Die alles korrekt machen. Im Johannesevangelium Speisung der 5000 und Jesus sagt zu Philippus, gib du ihnen zu essen. Und das war ein Test, weil Philippus ist so ein Kämmerer. Der wird wahrscheinlich für die praktische Organisation des Alltags zuständig gewesen sein und das ist so ein Typ, der in allen Sitzungen sagt, nee, das geht nicht. Nee, das können wir nicht machen. Nee, da haben wir das Geld nicht für. Nee, das ist zu groß für uns. Der ist total treu. aber er hat immer Angst, wenn es ein bisschen wagemutig wird. Der perfekte Beamte. Sind die Beamte anwesend? Entschuldigung. Dann kommt Nathanael. Jetzt kommen wir so langsam in den Bereich, wo man sie nicht mehr kennt. Der Truglose. Von Nathanael sind nur zwei Sätze überliefert. Ja, ganz am Anfang sagt er, als er zu Jesus gebracht werden soll, was soll aus Nazareth denn bitte Gutes kommen? Ja, er kennt die Bibel und er trägt sein Herz auf der Zunge. Erstmal eine nette Eigenschaft, kann einem aber auch ganz schön auf die Füße fallen. Matthäus, der Zöllner, über den wissen wir nichts, außer diese beiden Sachen, und doch ganz viel. Denn er hat ein Evangelium geschrieben, was natürlich viel über seinen Fokus, seine Sicht auf die Dinge beschreibt. Und Matthäus war Zöllner, das heißt, er hat mit den verhassten Römern kollaboriert. Er hat für sie Zoll eingenommen und ganz viel Geld für sich eingestrichen. Und damit war er aus der jüdischen Gemeinschaft ausgestoßen. Mit dem wollte keiner was zu tun haben. Der durfte nicht in den Tempel gehen, der durfte nicht an den Feiern teilhaben, weil er mit den Heiden gemeinsame Sache gemacht hat. Ganz ehrlich, wenn ich mir jemanden für Gottes Sache berufen will, bestimmt nicht so ein. Dann kommen wir zum Pessimisten unter den Jüngern. Thomas, der Zweifler, den kennt man, ne? Aber der ist so, also eigentlich ein ganz armer Tropf. In Johannes 11, als Jesus mit seinen Jüngern durch ein Gebiet ziehen will, wo er vorher versucht worden ist, umzubringen von den Juden, sagt Thomas, ach ja, komm, lasst uns gehen und mit ihm sterben. Er rechnet direkt mit dem Schlimmsten. Wenn wir da durchlaufen, dann werden wir sterben, ja, aber wir gehen trotzdem mit Jesus mit. Und nach der Auferstehung kann er es nicht glauben. Er kann nicht glauben, dass es weitergeht. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Und erst als er Jesus berühren kann, kippt das. Und dann kommt einer der schönsten Sätze des Neuen Testaments von ihm. Mein Herr und mein Gott. So cool. Da seht ihr, wie eng das beieinander liegt. Ja, dieser Pessimismus und dieses wahnsinnige Vertrauen. Dann kommen wir zu Jakobus, dem Kleinen. Wir wissen von ihm, dass er der Sohn des Alpheus war und dass er klein war. Ende. Mehr wissen wir leider nicht. Dann kommen wir zu Simon, dem Zelot. Da wissen wir wieder nichts, außer dass er Simon hieß und ein Zelot war. Ein Zelot, wörtlich übersetzt Eiferer, heute würde man sagen Terrorist. Der hat sich gegen die römische Besatzung aufgelehnt. Die mussten raus aus Israel. Und wenn es sein muss, mit Gewalt. Selbstmordattentäter würde man das heute nennen. Ihr seht gewisse Spannungen zu Matthäus. Wir kommen da nachher nochmal drauf. Judas, der mit den drei Namen. Von dem wissen wir auch nichts. Das ist nicht der Verräter. Wir haben zwei Judasse unter den Jüngern. Und das Einzige, was wir von dem wissen, ist, dass er zwei Spitznamen hatte. Lebäus und Thaddäus. Und das heißt wörtlich übersetzt Herzenskind und Muttersöhnchen. Klingt schon so ein bisschen spöttisch, ne? Lässt tief blicken. Das scheint jetzt nicht der mutigste, nach außen gewandteste gewesen zu sein, aber wir wissen es nicht. Und dann ist da noch Judas, der Verräter. Den lasse ich für heute weg, weil dessen Rolle ist so komplex und anders als die der anderen elf, dass es hier den Rahmen sprengen würde. Also, ihr seht, ein echt bunter Haufen an Menschen, mit dem Jesus Großes vorhat. Und ich möchte mir jetzt mit euch angucken, dass das wirklich eine Fehlbesetzung war. Ihr habt es gerade eben gehört, das waren keine Helden. Das waren keine Übermenschen. Das waren keine Supermänner, aber es waren auch keine Versager. Also man kann die Jünger auch nicht künstlich kleinreden. Das waren nicht unterdurchschnittlich schlecht, sondern die Jünger waren einfach Durchschnitt. Ganz normale Menschen wie du, wie ich, mit unterschiedlichen Lebensgeschichten, mit unterschiedlichen Charaktereigenschaften, mit unterschiedlichen Erfahrungen, aber halt Durchschnitt. Und für diese Aufgabe, mal eben die ganze Welt zu verändern, einfach nicht geeignet. Sie waren ungeeignet, weil sie nicht qualifiziert genug waren. Keiner von denen hatte ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Theologie oder in Change Management oder in, keine Ahnung, was man halt so braucht, um die Welt zu verändern. Das waren Handwerker, das waren Fischer, das waren kleine Beamte. Nett, aber nicht für so eine Aufgabe geeignet. Jetzt kann man sagen, ja, Moment. Aber die wurden doch von Jesus ausgebildet. wurden sie 1,5 Jahre lang zur Hälfte seines öffentlichen Wirkens, das hat 3 Jahre gedauert, hat Jesus sie berufen. Das heißt, die hatten 1,5 Jahre zusammen. Das ist nicht viel. Ich habe 4 Jahre Theologie studiert, Vollzeit. Und ich bin mit der Hoffnung angetreten, ich fange an und nach einem halben Jahr habe ich endlich alle meine Fragen beantwortet. Nach 2 Monaten habe ich gemerkt, so, ich habe jetzt doppelt so viele Fragen wie vorher. Und nach den 4 Jahren habe ich gemerkt, von den 25.000 Büchern in dieser Bibliothek habe ich, glaube ich, 20 gelesen. Und in der Uni-Bibliothek stehen nochmal 1,5 Millionen Bücher. Und ich weiß gar nichts. Nach 4 Jahren. Die Jünger hatten 1,5 Jahre. Das war bestimmt super, mit Jesus da unterwegs zu sein. Aber es war nicht so, dass diese 1,5 Jahre sie befähigt hätten, die Welt zu verändern. Und dann muss es beträchtliche Spannungen in diesem Team gegeben haben. Wenn man Leute einstellt, weiß nicht, ob ihr Personalverantwortung habt, dann musst du nicht nur auf die einzelnen Leute gucken, was können die, sondern auch, passen die im Team zusammen. Mein Vater hat damals in München, als er gearbeitet hat, einmal einen Mitarbeiter entlassen müssen, weil er Löwenfan war. Also von 1860 München. Ist jetzt nicht der offensichtlichste Kündigungsgrund, gebe ich zu. Aber das Problem war, dieser Mann hat den FC Bayern München so dermaßen gehasst, dass wenn die gewonnen haben und die Löwen verloren haben, war der so unleidlich, dass der die Kunden angeflaumt hat, dass der nicht mehr mit seinen Kollegen geredet hat und es war irgendwann nicht mehr tragbar, weil es das Team kaputt gemacht hat. Wenn jemand nicht ins Team reinpasst, dann kann ich mit dem ganzen Team nichts mehr anfangen. Und guckt euch mal an, was da für Charaktere drin waren. Ich habe es eben schon angedeutet. Matthäus und Simon, der Zelot. Und ich habe einen Vergleich gesucht. Das wäre, als hätte jemand, der im Dritten Reich Juden versteckt hat, mit einem SS-Sturmbannführer zusammen Reich Gottes bauen sollen. Das wäre, als sollte ein israelischer Soldat mit einem Terroristen der Hamas, der gerade eben noch Raketen abgeschossen hat, gemeinsam für die Sache Jesus kämpfen. Unvorstellbar. Matthäus war für Simon ein Verräter, ein Abtrünniger. Mit dem konnte man keine gemeinsame Sache machen. Und die beiden Menschen beruft Jesus in sein Team. Dann waren da der Donnersohn und der Liebesjünger. Ich will nicht wissen, wie dieser Johannes Jakobus auf den Nerv gegangen ist mit seiner liebevollen Art und dem alle zusammenholen und alle zusammenhalten und bei Jesus kuscheln. Und Jakobus denkt sich, meine Güte, jetzt vorwärts. Jetzt machen wir hier mal was. Oder Petrus, dieser Hans Dampf in allen Gassen, der immer alles wagen möchte. Und dann steht Philippus, der Beamte, da und sagt, nee, das geht doch jetzt nicht. Das können wir jetzt nicht. Das ist echt anstrengend. Und bei manchen sieht man doch schon im Namen, dass das nichts werden kann. Der Zweifler, der Kleine, das Muttersöhnchen. Wenn wir diese Stellen zu besetzen hätten, würden sie sicher nicht auf diese Art und Weise besetzen. Nette Kerle, hingegeben, aber nicht für diesen Auftrag. Nee. Aber Jesus sagt, genau die will ich. Genau die nehme ich, die und keine anderen. Und wir können so froh sein, dass Jesus genau so tickt. Denn was er dieser Truppe als Ganzes zugetraut hat, hat Auswirkungen auf uns heute. Und wie die aussehen, das möchte ich mir jetzt im letzten Punkt für heute angucken. Ich möchte euch nochmal in Erinnerung rufen. Diese Fehlbesetzung, diese 11 Leute haben die Welt verändert, wie kein anderer Mensch vor und nach ihnen. Kein Alexander der Große, kein Karl der Große, kein Hitler, kein Stalin, kein Mahatma Gandhi. Niemand hat auch nur im Ansatz etwas vollbracht wie diese 11 Jünger. Aus einer kleinen innerjüdischen Sekte, wo vielleicht, ja, sind wir großzügig, 150 Leute dazugehört haben, ist eine weltweite Bewegung geworden, die über 2000 Jahre gewachsen ist, die Menschheitsgeschichte geprägt hat. Unfassbar, was Gott mit diesem Haufen geschafft hat. Und das macht mir so Hoffnung für Diesbeck 2023. Weil ich weiß nicht, ob ihr es geahnt habt. dieser Auftrag, diese Stellenbeschreibung, die galt nicht nur den 11 Jüngern vor 2000 Jahren. Die gilt uns als Gemeinde heute hier im Aischgrund. Unser Weg, auf dem wir unterwegs sind. Und wenn Gott es hinbekommt, das mit diesen Jüngern zu schaffen, vielleicht gibt es Hoffnung, dass er es auch mit uns hinkriegt. Und warum das so ist, das gucken wir jetzt mal an. Drei Gedanken, warum wir Abbilder von diesen Haufen sind. Im Typus. Guckt euch mal um. Hier sitzen ganz tolle Menschen. Aber schrecklich normale Menschen. Hier sitzen nette Menschen. Hier sitzen schöne Menschen. Hier sitzen leidenschaftliche Menschen. Hier sitzen durchschnittliche Menschen. Wir haben keine Superhelden hier. Wir haben keine mega Begabten. Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster. Wir haben niemanden, dem ich diesen Auftrag zutrauen würde. Und das ist völlig normal. Normal, aber wir sind nicht dazu geeignet, die Welt zu verändern. Und diese Typen, die wir bei den Jüngern finden, die haben auch wir. Wir haben Donnersöhne hier, die gerne mit dem Kopf durch die Wand wollen. Wir haben Petrusse hier, die immer kreativ, immer alle mitnehmen wollen, Jesus hinterher. Wir haben auch so Johannisse, so Liebesheinis, die alles zusammenhalten wollen. Wir haben Philippusse, die eher denken, Gemeindehauserweiterung, spinnt ihr? Das geht gar nicht. Neue Sache anfangen? Auf keinen Fall. Die Finanzen, liebe Leute, habt ihr mal aufs Gemeindekonto geguckt? Und wir haben auch diese Kleinen, diese Muttersöhnchen, die übersehen werden. Gebt euch das mal, die haben die Welt verändert und wir kennen nur noch ihren Namen. Und so ein blöder Paulus, der später dazukommt, von dem wissen wir alles. Ja? Aber ey, Jünger Jesu, Judas, wissen wir nichts mehr. Wie frustrierend das sein kann. Ihr dürft euch jetzt mal selber zuordnen, wo ihr euch da seht, das überlasse ich euch. Und ich glaube, auch unsere Teamkonstellationen sind nicht immer günstig. Wir werden, wenn ihr heute wählen geht, nicht alle dieselbe Partei wählen, weil wir unterschiedliche Ansichten haben. Und das kann konfliktreich sein. Und wir haben Geschichte miteinander. Jetzt haben wir erst knapp 30 Jahre. In meiner letzten Gemeinde hatten die Leute teilweise 60 Jahre gemeinsam in der Gemeinde verbracht. Und das war hochwitzig, immer in Mitgliederstunden zu sehen. Ich konnte die Uhr danach stellen. Person A sagt was und ich wusste, Person B verdreht jetzt die Augen. Person C sagt was gegen Person A, Person D nimmt Person B im Schutz und macht Person C nieder. Das war jede Mitgliederstunde das Gleiche, weil die seit 60 Jahren dieses Spiel gespielt haben. Und mit so einem Team irgendwas zu machen, ist richtig anstrengend. Und das gibt es hier auch. In diesen 30 Jahren sind hier Verletzungen passiert. In diesen 30 Jahren habt ihr Geschichte miteinander, mögt den einen mehr, den anderen weniger. Und obwohl die Jünger das auch hatten, hat Gott es geschafft, mit ihnen ans Ziel zu kommen. Dann wird er es mit uns auch tun können. Gott traut uns das zu. Gott traut es dir zu. Gott setzt uns hier in den Aischgrund als Team, als Reisegefährten, um seinen Auftrag zu erfüllen. An den Jüngern können wir das sehen. Das Zweite ist, dass wir das in der Verheißung sehen, die Gott seinen Jüngern gegeben hat und der uns heute auch noch gilt. Jetzt kommt der Predigtext ins Spiel. Ich lese ihn euch vor. Aus Johannes 17, die Verse 11 und 20 bis 22. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir. Sie aber bleiben zurück. Vater, du heiliger Gott, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins sind wie wir. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich mit dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Jesus macht uns hier ein Versprechen. So wie Vater und Sohn eins sind, werden auch wir eins sein. Wir werden hier eine Gemeinschaft haben, die nicht von dieser Welt ist. Und das ist kein Versprechen für die ferne Zukunft, das ist eine Realität, die Gott uns jetzt schenkt. Und ich glaube, wir sind hier schon richtig, richtig gut. Ich bekomme immer wieder gespiegelt von Leuten, die zum ersten Mal kommen, die zu Besuch sind, zu Gast. Ey, bei euch ist richtig schön. Und die meinen nicht unsere tolle Musik, die meinen nicht unser tolles Haus, die meinen euch, die meinen die Atmosphäre, die wir schaffen. Und die kommt nicht von uns, die kommt, weil Gott sie uns verheißen und versprochen hat. Dabei menschelt es immer, Also das sehen wir in den Evangelien, in der Apostelgeschichte. Schon da hat es bei den Jüngern geknallt. Das wird es auch bei uns tun. Aber der Grund, den Gott gelegt hat, den kann uns da niemand nehmen. Das ist eine Einheit, die nicht von dieser Welt ist. Ich kenne viele Gemeinden, die gescheitert sind, die geschrumpft sind, die gestorben sind, die wir zumachen mussten. Und mein Eindruck ist, dass, ich würde mich aus dem Fenster lehnen, 95% dieser Gemeinden an der Einheit scheitern. Sie scheitern nicht an Lehrunterschieden. Sie scheitern nicht an finanziellen Mängeln. Sie scheitern nicht daran, dass sie den Pastor nicht mehr bezahlen können. Das sind dann die vordergründigen Sachen. Sondern sie scheitern daran, dass sie sich die Köpfe einschlagen, dass sie Leichen im Keller haben, Beziehungsleichen, die sie nicht geklärt kriegen seit Jahrzehnten, dass sie hartherzig sind, lieblos miteinander umgehen. Und dann kommen Leute rein, spüren das und gehen rückwärts wieder raus. Die haben keinen Bock auf sowas. Wenn wir lebensfähig sein wollen, wenn wir unseren Auftrag erfüllen wollen, dann müssen wir diese Verheißung Gottes in Anspruch nehmen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, wie ich das erlebt habe. In Freiberg haben wir Gemeindehaus umgebaut. Jeden Samstag Baueinsatz. Und eines Samstags sind zwei ältere Brüder, beide über 70, die mit letzter Kraft noch mitgearbeitet haben, aneinander geraten. Und ich bin mir nicht sicher, wie ich sie beschreiben soll. Entweder waren sie beide Donnersöhne oder einer war Petrus und der andere war Donnersohn. Also starke Persönlichkeiten. Und es hat so richtig geknallt. Es war kurz davor, dass die handgreiflich geworden sind. Die haben sich angebrüllt vor versammelter Mannschaft. Und kennt ihr das, wenn sich andere öffentlich streiten? Dieses, wie unangenehm das ist. Es war schrecklich. Und die Stimmung für diesen Tag war komplett im Eimer. Am nächsten Morgen, Sonntag, Gottesdienst, kommen die beiden zu mir mit ganz verschlossener Miene. Und sagte, wir müssen vor der Predigt was sagen. Auf der Bühne. Geht das? Ich so, könnt ihr machen. Alles klar. Mir war etwas anders. Und dann sind die auf die Bühne gegangen und haben sich öffentlich vor der Gemeinde entschuldigt und haben sich gegenseitig vergeben und haben die Gemeinde um Verzeihung gebeten für ihr Verhalten. Und das war ein so heiliger Moment. Wenn ihr die kennen würdet, das läuft ihrem Wesen so komplett zuwider, sowas zu tun. Und ich hätte nicht stolzer auf diese beiden Männer sein können. Und das hat unsere Gemeinschaft geprägt und es hat die Leute beeindruckt und das kam von Gott. Und wir lernen daraus zwei Sachen. Auf der einen Seite ist es unser Job, um diese Einheit zu ringen, uns zu vergeben, uns zu lieben. Diese Männer mussten den Mut haben, sich dahinzustellen. Aber auf der anderen Seite müssen wir diese Einheit auch erglauben, dass die das machen. Das war ein göttliches Werk, das haben die sich schenken lassen. Und das müssen wir erglauben, erbeten, erhoffen, dass Gott sowas unter uns tut und schenkt. Das ist der absolute Hammer. Wenn wir eins sind, wie der Vater und der Sohn, dann werden wir unseren Auftrag mit unseren Reisegefährten zusammen erfüllen können. Und das wird anziehender sein als der beste Gottesdienst, den wir hier feiern. Wenn die Leute mitkriegen, Alter, hier herrscht ein Geist, hier herrscht eine Liebe, hier herrscht eine Einheit, das ist nicht normal. Und wir sind ein Abbild der Jünger, wir landen gleich, weil wir denselben Auftrag haben. Und dieser Auftrag gilt nicht nur der Christusgemeinde, sondern er gilt dir. Er gilt nicht nur der Rampensau, sondern auch dem Judas, dem Muttersöhnchen, den kein Mensch mehr kennt. Er gilt uns. Wir sind gesandt. Nicht unser Pastor ist gesandt. Nicht unser Leitungskreis ist gesandt, sondern wir sind gesandt. Und ich weiß nicht, wo du dich da einsortierst, wer du bist. Vielleicht bist du so ein Beamter oder so ein kleiner Jünger und denkst, ey, mich übersieht man eh immer. Ich habe doch hier nichts beizutragen. Doch, ohne diese ganze Truppe hätte Gott seine Ziele nicht erreichen können und wollen. Und ich weiß nicht, wie sich das für dich anfühlt. Du bist gesandt, die Welt zu verändern. Fang mal klein an. Wir sind gesandt, den Eichgrund zu verändern. Wir müssen es ja für den Anfang nicht übertreiben. Wie fühlt sich das an? Freude, ey, auch ich bin wichtig, auch ich darf mitmachen, auch ich darf meine Rolle spielen. Oder macht's Angst? Fühlt sich schon ganz schön groß an, ne? Ich glaube, die Jünger konnten das nur machen, weil sie eine Verheißung ergriffen haben, die Gott Paulus gegeben hat, aber auch den Jüngern gilt. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir können das nicht. Unmöglich. Wir können das nur, wenn wir uns Jesus zur Verfügung stellen und wenn wir als Reisegefährten, als Reisetruppe uns auf den Weg machen. Keine Ahnung, wo Gott uns hinführt. Keine Ahnung, wie er das machen will. Aber er hat es bei den 12 hingekriegt und er wird es auch in der Christusgemeinde hinkriegen. Amen.